Petro, du hast keine Zeit, dich hinzusetzen. Wir haben umdisponiert. Genau. Ich darf dich bitten, gleich hier nach vorne zu kommen. Die Predigt über Lukas Kapitel 5. Okay, wir sind gespannt auf das volle Haus.
Ja, eigentlich die Tendenz ist, dass die Kirchen immer leerer werden. Nur zu Sommerfesten in Oberzhausen werden sie voll. Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Es ist so, dass wir manchmal auf La Palma, in unserer Gemeinde, in Los Llanos vor allem, das passen normalerweise so zwischen 50 und 60 Personen rein, dann ist es aber schon voll. Es kommt aber schon vor, dass vor allem, wenn deutschsprachige Touristen unsere Insel und die Gemeinde besuchen, dass dann 10 Leute draußen auf der Straße stehen müssen, die Nebenräume, dann hören sie zwar, aber die sehen nichts, und dann in der Rumpelkammer sitzen dann auch, da wo die Instrumente stehen, und unser Second-Hand-Laden, beziehungsweise unser Lager für gebrauchte Klamotten, die wir dann weiter verschenken, dann sitzen dann auch manche Leute und dann sind vielleicht 80 drin. Also es ist nicht vergleichbar mit heute, auf jeden Fall den Zahlen, die wir haben. Aber die Tendenz generell gesehen muss man schon betrachten und wahrnehmen, dass zunehmend Menschen nicht in die Kirche kommen. Es kommen immer weniger Menschen in die Kirchen. Und sie geben auch Argumente. Es gibt Argumente. Natürlich gibt es Gründe, und zwar nicht unbedingt zu heiß, zu kalt, zu viel, zu nass. Es gibt so viele Argumente, die vorgegeben werden, aber die letztlich auch nicht stimmen, eigentlich nicht treffend sind. Aber es gibt welche, die schon zutreffend sind. Nämlich, wenn man sagt, ja, ich glaube nicht an Gott oder ich gehe nicht in die Kirche, weil die Kirche hat in der Vergangenheit so viel Mist gemacht oder hat gar nichts gemacht. Oder die Kirche ist dies und das. Es gibt also solche festgefahrenen Konzepte, was Kirche ist, und das ist treffend genug, das ist Argument, das ist schwerwiegend genug, dass Menschen Gemeinde, Christi nicht mehr ernst nehmen. Aber meistens ist es so, dass nicht nur die Gemeinde Christi nicht ernst genommen wird, sondern direkt, weil die Christen das und das oder jenes gemacht haben in der Vergangenheit, ist Gott nicht mehr glaubwürdig für sie. Ist interessant, ne? Der Begriff Kirche ist vorbelastet. Meine Frage ist, ob Kirche hier in Oberzhausen, in Hausen, auch vorbelastet ist, dieser Begriff. Ob Menschen, wenn sie Kirche oder Gott hören, denken an die Christen, die sich hier sonntags dann treffen und sagen, nee, also die Kirche, an den Gott will ich nicht glauben. Die Geschichte, die uns sicherlich bekannt ist, also es wird ja in Theaterstücken, Kindergottesdienst, es ist verfilmt worden, Dias und was weiß ich, PowerPoints heute. Die Geschichte von den 4 Freunden, die den Gelähmten zu Jesus bringen wollen und sie können ihn nicht an Jesus bringen, weil es so voll war. Stellt euch vor, also hier die Mittelbank, die Mittelreihe, der Gang wäre auch noch besetzt mit Stühlen und da wollte dann da draußen einer rein. Du musst früher kommen, hier ist alles schon besetzt. Manchmal ist es so, dass wir eine volle Kirche haben mit unterschiedlichen Menschen. Dieses Haus, dieser Raum, und Pfarrer Richter hat gerade schon recht bemerkt, es war keine Kirche, es war keine christliche Versammlung, die hier zusammenkommt, ganz und gar nicht. Die da waren, und ich möchte unseren Augenmerk mal darauf richten, waren neben der Volksmenge, die das Ganze so ausgefüllt hat, in erster Reihe, und deswegen sagte ich vorhin, diejenigen, die sich in die erste Reihe setzen, in der ersten Reihe saßen die Pharisäer und Schriftgelehrten. Da mag keiner sitzen heute, weil das so ein Vorurteil ist, aber nicht alle Pharisäer und nicht alle Schriftgelehrten waren schlecht. Es war überhaupt nicht schlecht, Schriftgelehrter oder Pharisäer zu sein. Die Frage ist, mit welcher Haltung kommen sie in diese Versammlung? Das Haus war voll. Diejenigen, die es nötig hatten, zu Jesus gebracht zu werden, kommen nicht rein, weil die erste Reihe voll war mit Pharisäern, die kamen. Also es war nicht nur einer oder zwei, es war nicht Nikodemus oder Josef von Arimathea. Es waren Leute aus Galiläa, Pharisäer und Schriftgelehrte aus Galiläa, aus Judäa, sogar aus Jerusalem. Das scheint irgendwie so richtig eine Einberufung des Hohen Rates wird in dieses Haus, denn Jesus wird reden und die Pharisäer kommen mit der Einstellung, ja, mal sehen. Mal sehen, was Jesus hier jetzt sagt. Mal sehen, wie wir Jesus in die zu fassen bekommen und ihn anklagen können, dass er Gotteslästerungen macht und dass wir ihn mal richtig so eins auswischen können. Also die Haltung dieser Pharisäer war eine richtende Haltung, eine verurteilende Haltung. Es waren so richtig erpischt. Und die Frage ist, manchmal kommen wir ja auch selber in die Kirche, mal sehen, was der Pedro heute sagt. Oder mal sehen, was der Pfarrer heute sagt. Oder mal sehen, was der Chor singt. Oder mal sehen, mal sehen, mal sehen. Und wir erheben uns zu den Richtern, die dann darüber urteilen, ob es gut oder schlecht war. Viele Leute denken heute über Gott so. Und urteilen über Gott. Und Gott muss sich vor ihnen rechtfertigen. Ich weiß nicht, ob Sie heute Morgen hier auch so mit dieser Einstellung in Kirche überhaupt kommen, dass Sie sagen, so mal sehen, was Gott muss sich hier erstmal meine Aufmerksamkeit verdienen und ich bin das Maß der Dinge und er muss sich vor mir rechtfertigen. Es war im Altertum so, dass wenn einer lehren wollte, es ist ja heute auch so, manche Pädagogen haben es ja so entwickelt, dass wenn man etwas Wichtiges sagen will, dann fängt man an zu flüstern. Dann ist die Aufmerksamkeit stärker. Nun gut, die Lehrer haben sich früher auch hingesetzt und die Jünger haben sich um sie gelegt und ihnen zugehört. Es ist andersrum. Jesus muss sich hinstellen vor seinen Richtern und er muss sich vor ihnen rechtfertigen. Das ist so die Position, auch physisch gesehen, ganz optisch. Sie sitzen und Jesus steht vor ihnen, muss sich rechtfertigen. Und seht, Jesus lässt das zu. Gott lässt es zu, dass du ihn herausforderst, dass du ihn beurteilst, dass du dich vor ihn ausweinst, dass du ihn anklagst. Wir können eine Menge Psalmen lesen, in denen der Psalmist schreit zu Gott. Und warum hast du so gemacht? Warum geht es den Sündern gut? Und ich, der ich versuche, nach deinen Geboten zu leben, mir geht es schlecht, mir fehlt es vorne und hinten. Aber Gott lässt das zu, wenn es aufrichtig ist. Wenn nicht ein Hintergedanke ist, und deswegen sagte ich auch vorhin wieder, die erste Reihe. Pharisäer hatten Hintergedanken, die waren da mit einer bestimmten Absicht. Mit welcher Absicht bist du heute Morgen hier? Oder kommst du überhaupt in Kirche? Hast du Gott vielleicht eine Frist gesetzt? Und gesagt, wenn du nicht bis dahin etwas machst, ich erfülle mein Gelübde, ich komme jetzt 10 Monate in die Waldkirche und bis dahin musst du was gemacht haben. Wie füllen wir? Und wenn Menschen uns nämlich so sehen, dann werden sie sagen, wenn der in der Kirche ist, dann brauche ich nicht. Wir haben auf La Palma schon mal Begegnungen gehabt mit Menschen, die Randgruppen, das sah man ihnen an, die kamen wirklich von einem Milieu, da. Es waren Sünder, klar, das sah man ihnen an. Es kam einer unserer Mitglieder der Gemeinde und sagten, was macht diese Person denn hier? Was sucht diese Person denn hier? Wenn wir so denken über Menschen, die es nötig haben, zu Jesus gebracht zu werden, kein Wunder, dass sie nicht reinkommen. Dass die Bänke voll sind mit Leuten, die schaulustig sind. Ich weiß nicht, was gestern Abend in der Autobahn oder da hinten rum war, aber es war andauernd Hubschrauber und Blaulicht und da Tütata und was ist denn da nur los? Wäre ich jünger gewesen, wäre ich rausgefahren und zu gucken. Aber sind wir mit Gott nicht auch so? Da, wo Gott was macht, da fahren wir hin, da muss man sehen. Sind Kirchen, die voll sind mit Guckern, verhindern, dass Menschen, die es nötig haben, zu Jesus zu kommen, dass sie zu ihm gelangen. Meine Frage ist, bist du in diese Volksgruppe der Pharisäer und Schriftgelehrten, die über Jesus urteilen, bist du vielleicht sogar in diese anderen Volksmenge, nämlich die Volksmenge, die den Raum ausfüllt. Es ist schön, eine volle Kirche zu haben. Also jeder Pastor, jeder Pfarrer möchte das, eine volle Kirche haben. Man braucht ja nur Freibier auszurufen in der Kirche. Hat man Leute, die sonst nicht in die Kirche kommen. Aber man ist ja schon gebrannt, ne? Das heißt, vorbereitet. Und die wissen also, wenn in der Kirche Freibier ausgegeben wird, die haben was vor. Da gehen wir dann doch nicht hin. Nee, aber die Volksmenge, die den Raum gefüllt hat, da waren auch nicht nur diese Nachläufer, die eine Sensation erwarteten. Jesus muss ja was tun. Wie oft sind wir dann auch so wie die Pharisäer, die dann sagen, wer ist Jesus, dass er die Sünden vergibt? Nee, Moment. Sündenvergebung, das ist ja easy. Da wird eine Formel im Gottesdienst gesprochen und dann ist es schon passiert. Das ist einfach. Er muss sich hier erstmal beweisen, er muss ein Wunder, ein Zeichen geben. Die Erwartung der Pharisäer war so. Die Volksmenge kam auch aus dieser Sensationslust zusammen. Aber wenn wir nur einen Augenblick darüber nachdenken würden, was es bedeutet, was Jesus hier tut, und die Pharisäer denken, Gott allein kann Sünden vergeben. Ich weiß nicht, ob das im Gedanken, in den Köpfen der Menschen heute in unserer Gesellschaft steckt. Nur Gott kann alleine. Sie rechnen ja schon gar nicht mehr mit Gott. Sie verneinen die Existenz Gottes. Und ich muss leider anerkennen, wenn Sie sagen, ja, aber die Kirche hat nämlich das und das getan oder unterlassen in der Vergangenheit. Seht, Gott ist ein lebendiger Gott und die Kirche sollte auch eine lebendige Kirche sein, die nicht irgendwo festgefahren ist in irgendwelchen Formen, die über ja, Traditionen sind gut, natürlich sind sie gut. Aber wenn die nicht mit Leben gefüllt sind, dann kommen wir jeden Sonntag zusammen und halten den Ritus ab und fertig. Und es wird auch nichts passieren. Und dann haben die Menschen nämlich recht, wenn sie sagen, nee, Gott tut nichts mehr. Ja, die Christen selbst glauben ja nicht mehr daran, dass er was tut. Und diese Volksmenge, das waren ja nicht nur die Nachläufer, da waren sogar die Jünger dabei. Die Jünger, die wahrscheinlich so als Bodyguards an der Tür standen und da kommt keiner rein. Das haben sie ja schon mit den Kindern gemacht. Lass die Kinder zu mir kommen, verwehrt es ihnen nicht. Und als Bartimäus nach Jesus schreit, da verbieten sie ihn, dass er rufen soll. Wie oft handeln wir nicht so, dass wir sagen, nee, der ist nicht würdig, in die Kirche zu kommen. Wir erheben uns zu Richtern, da sind wir bei den Pharisäern und Schriftgelehrten, wir wissen es besser. Wir wissen es besser als Gott, wir wissen es besser als Jesus, der uns die Sünden vergeben will. Die Pharisäer haben gedacht, wer ist dieser Mensch? Was maßt er sich an, die Sünden zu vergeben? Wir machen es heute anders. Wir sagen, Jesus muss ein Wunder tun, damit ich an ihn glaube. Und Jesus antwortet mit dieser Frage. Was ist einfacher, zu sagen, dir sind die Sünden vergeben oder steh auf, nimm dein Bett und gehe nach Hause? Geistlich, wie wir sind, werden wir sagen, natürlich, es ist viel einfacher, ein Wunder, einen Gelähmten wieder laufen zu lassen, einen Blinden die Sicht wieder zu geben, einen Toten aufzuerwecken. Das ist einfacher. Natürlich, Gott kann das. Aber fragen wir mal ehrlich, ob der Zuspruch, den Jesus uns macht, dir sind die Sünden vergeben, ob das so schwer ist, so schwerwiegend in unserem Leben. Ich glaube, dass die Welt, in der wir leben, und wir sind davon angesteckt, auch nach Zeichen und Wundern fordert. Zu welchen gehören wir? Zu den Schriftgelehrten, zu der Volksmenge, zu den Jüngern, die an der Tür stehen? Die Pharisäer wurden ja auch beschimpft. Ihr seid so falsch. Ihr legt den Leuten Gebote auf, die ihr selbst nicht erfüllt. Ihr geht nicht rein und ihr lasst diejenigen, die rein wollen, nicht durch. Wir waren vor einigen Wochen in Lindau und da habe ich diese Predigt auch gehalten. Das war passend, denn es war eine freie evangelische Gemeinde, die in einem Wohnhaus sich versammelt. Eigentlich ist alles schön abgedichtet, aber es gibt immer Leute, die sich daran stören, dass um 11 Uhr morgens dann gesungen wird. Und das ist wohl wiederholt vorgekommen, dass es da Randale gab. Nur am Sonntag, an dem ich da predigen sollte, die wussten nicht, dass ich komme, haben wohl Nachbarn oder Anwohner die Schlösser der Gemeinde unbrauchbar gemacht. Die haben Nägelstifte da reingesteckt und es war kein Reinkommen. Tja, wir hätten sagen können, da drehen wir mal um. Wir versammeln uns, weiß ich nicht, auf dem Marktplatz oder wir gehen da und dahin und wir lassen die Gemeinde zu. Wir feiern unseren Gottesdienst. Oder wir gehen nach Hause und lassen ihn ausfallen. Wir mussten durch den Notausgang. Da waren Stahlleitern, die also als Notausstieg für diesen Gemeinderaum dann. Und ich musste daran denken, diese vier Freunde, die haben nicht aufgegeben. Und die hatten jeglichen Grund. Das Haus war voll. In erster Reihe Pharisäer. Es tut man ja nicht, in so eine Versammlung reinplatzen und sagen so, ich habe eine Not. Auch, ich weiß nicht, wie viele Pfarrer, wie reagieren würden, wenn einer in der Gemeinde in Gottesdienst aufsteht und ich habe da mal eine Frage oder ich habe eine Not. Ich brauche Hilfe. Wenn sie wirklich aufrichtig ist, ich meine, zum Stören braucht man nicht. Aber wenn es wirklich eine aufrichtige Hilfe, wären wir bereit, Antwort zu geben und den Gottesdienstablauf mal zu unterbrechen? Nun, diese vier Freunde, die sind also die dritte Volksgruppe, die ich hier betrachten möchte. Die geben nicht auf. Die geben nicht auf, die suchen Mittel und Wege. Und ich möchte nochmal den Einstieg. Viele Leute glauben nicht an Gott, weil die Christen, weil die Kirche. Meine Frage ist, geben wir ihnen Grund dazu, dieses Argument weiter gelten zu lassen? Wir sind Missionare, also meine Frau und ich sind von einer Missionsgesellschaft entsandt. Da könnten wir uns auch zurücklehnen und sagen, ja, wir nicht, wir machen es natürlich. Wir haben hier unseren Wohlstand aufgegeben und wir merken immer wieder, auch wenn La Palma vielleicht wirtschaftlich nicht so blühend ist und die Gemeinde wesentlich kleiner ist als hier, wir kennen jetzt Christen im Westsahara in einem muslimischen Umfeld und wir können nur danken, dass wir so eine kleine Gemeinde auf La Palma haben, dass wir die Freiheit haben, uns öffentlich zu treffen, dass wir im freien Open-Air-Gottesdienste feiern können. Wir können dankbar sein, dass wir hier und da auch eine Genehmigung für eine Straßenevangelisation bekommen, dass wir sogar Traktate, dass wir verbal verkündigen können, nicht nur mit Gesten oder mit sozialen Liebesaktionen. Diese Männer haben gehandelt. Und sie haben nicht einmal geredet. Sie haben sich nicht die Bahn geschafft. Ich wünschte mir, dass unsere Gemeinden den Mittelgang immer frei hätten, damit Menschen, die es nötig haben, zu Jesus gebracht werden können. Aber dann, dass wir auch diese Einstellung uns neu überprüfen, dass wir es nicht geringschätzen, was Jesus da sagt. Wir sind manchmal wirklich sehr konditioniert. Wir denken konditioniert, natürlich. Jesus kann Sünden vergeben. Nicht nur im Sündenbekenntnis und Sündenvergebung, die Zusprache, die wir dann im Gottesdienst im Laufe der Liturgie auch bekommen, im Vaterunser. Wir glauben an die Sündenvergebung Jesu. Aber die Frage ist, ob wir wirklich daran glauben. Ob unser Leben einladend ist, denen gegenüber, die so viele Fragen, Vorbehalte, manchmal auch begründete Vorbehalte haben. Es gibt einen vierten, den ich beobachten will. Also wir haben die Pharisäer gesehen, die in der ersten Reihe sitzen, nicht hier natürlich. Wir haben die Volksmenge, die den Raum füllt, die Tür, den Ausgang, also die Gemeinde wäre sofort zu. Die muss ja die Notausgänge frei halten. Wir haben die Freunde, die vier Freunde gesehen, und ich wünschte, wir wären wie diese vier Freunde und Menschen, die es nötig haben, zu Jesus gebracht. Sie haben nicht geredet, sie haben ihn gebracht. Wie viele Menschen bringen wir zu Jesus? Und die vierte Gruppe ist eigentlich ein Einzelner. Bist du vielleicht der Gelähmte? Bist du gebracht worden? Weil dein Zustand so schlimm ist, dass nur Jesus dir helfen kann? Jesus sagt nicht, deine Lähmung, deine Blindheit, deine Krankheit ist das Problem, sondern er sagt zu dir, dir sind die Sünden vergeben. Dir sind die Sünden vergeben. Und das ist viel mehr als ein Wunder, was so viele Menschen fordern. Gott muss ein Wunder tun, damit ich an ihn glaube. Das Wunder der Sündenvergebung ist greifender, viel tiefgreifender und wichtiger und schwieriger nachzuvollziehen als jegliches andere. Dir sind die Sünden vergeben. Wer bist du? Pharisäer, Volksmenge, Freunde, Gelähmter? Ich möchte beten. Jesus, an diesem Morgen danken wir dir dafür, dass wir zu dir kommen können. Du lässt es zu, dass wir zu dir kommen mit unseren Fragen, mit der Skepsis, vielleicht sogar mit den Vorurteilen. Du lässt es zu, dass die Pharisäer da saßen und dir ja, Fangfragen stellten. Danke, dass du sie aushältst, dass du ihnen aber auch klar sagst, auch euch kann vergeben werden. Danke, Herr, dass es zulässt, dass die Hingucker auch da waren, die vielleicht später auch Kreuze gegen ihn gerufen haben. Ich bitte dich, Jesus, darum, dass wir nicht nachfolgen, weil es schön ist, weil du schöne Worte hast, weil du toll handelst, sondern weil wir dir nachfolgen wollen, weil wir auch Menschen zu dir bringen wollen. Lass uns so sein, hilf uns dabei, wie diese vier Freunde, Herr, ohne viel Worte, einfach den Freund dir zu Füßen bringen. Herr, und wenn wir wie dieser Gelähmte sind, die von sich aus vielleicht gar nicht hergekommen wären, dann danke ich dir, dass du demjenigen auch zusprichst. Dir sind die Sünden vergeben. Ich kann es tun, sagst du. Ich bin in der Lage, dir die Sünden zu vergeben, weil du Jesus Gott bist. Amen.